Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Die Musik zu Hofe hat es der US-amerikanischen Künstlerin Sharon Nova angetan. Und zwar am Hof der englischen Könige des 16. Jahrhunderts. Im Radialsystem in Berlin gab es das heute Abend zu hören und zu sehen. Das Radialsystem ist ja ein Ort für zeitgenössischen Tanz. Und über die Uraufführung sprechen wir gleich. In unserem Architekturrückblick des Jahres würdigen wir ein Kinderkrankenhaus, das die Architektenszene in diesem Jahr begeistert hat. Das sollte öfter passieren bei dieser Bauaufgabe, vielleicht ja wegweisen. Und Einblick in die Zukunft der Kunst und KI. Heute geht es in unserer Reihe um den Einfluss künstlicher Intelligenz auf die Filmbranche. Um die Tanzperformance etwas besser einzuordnen, über die wir jetzt gleich sprechen, ein kurzer Blick zurück in die Musik- und Operngeschichte auf die Maskenspiele, die im 16. Jahrhundert am englischen Hofe aufgeführt wurden, Masks genannt. Eine eigenständige Gattung und Vorläuferin der Oper, in dem Sinne, dass dort Dichtung, Musik, Tanz, Kostüm und Architektur zusammenkamen. Auf diese Masks nämlich bezieht sich die neue Choreografie der Tanzkompanie Labor Gras, die heute im Berliner Radialsystem uraufgeführt wurde, zusammen mit dem Ensemble Continuum. Unsere Tanzkritikerin Elisabeth Nehring war dabei. Guten Abend.
Guten Abend.
Was war da heute Abend zu sehen im Radialsystem bei A Mask for the Multiverse?
Ja, das war ein tolles Zusammenspiel von Musik und Tanz. Beide, Komposition und Choreografie, beziehen sich ja auf historische Vorbilder, sind aber doch sehr zeitgenössisch. Labor Gras ist eine Berliner Company, die in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feiert. Das ist ja schon mal eine reife Leistung in dieser Stadt. An diesem Abend sind es insgesamt 4 TänzerInnen, die auf der Bühne stehen. Bühne ein bisschen in Anführungsstrichen. Ich sag gleich warum. Darunter auch Renate Grazia Day, die zusammen mit Arthur Steldi Labor Gras gegründet hat vor 30 Jahren. Und an diesen Abend gestalten sie zusammen mit dem Ensemble Continuum, ein Musikensemble, das sich auf alte Musik spezialisiert hat, oft auch auf alten Instrumenten spielt, so auch hier. Also wir haben Musiker und MusikerInnen, SängerInnen und TänzerInnen, die den ganzen Raum im Radialsystem bespielen. Es gibt ganz bewusst keine Trennung zwischen Publikum und Künstlern. Wir werden im Gegenteil aufgefordert, uns von den paar Sitzgelegenheiten zu erheben und auf die Freifläche zu kommen, auf der sich der meiste Tanz dann abspielt. Es gibt mehrere Podeste für die Musiker im Raum verteilt. Es gibt auch eben ein paar erhöhte Sitzgelegenheiten. Aber gleich zu Beginn werden wir von Renate Grazia Day freundlich aufgefordert, also doch uns mit zu bewegen. Und das funktioniert ganz gut, trotz der Fülle an Menschen heute Abend, erstaunlich gut. Was auch daran liegt, dass es eine ausgefeilte Lichtregie gibt, die uns so durch Lichtflecken und Kreise immer wieder anzeigt, wo gleich getanzt wird.
Und was hat das nun mit diesen historischen Masks am Hofe des englischen Königs zu tun?
Ja, diese Masks sind, Sie haben es gesagt, Aufführungspraxen, in der Dichtung, Musik und Tanz und verschiedene Bühneneffekte vereint wurden und die immer von Angehörigen des Adels aufgeführt wurden. Sie dienten ja der Unterhaltung und interessant ist, dass Tänze und Gesänge vorgeführt wurden, ohne dass die wirklich dramaturgisch schon eine richtige Verbindung hatten oder so zusammengehalten wurden. Tanz und Gesang waren noch recht getrennt voneinander. Und das ist hier nur zum Teil so. Über weite Strecken illustriert der Tanz die Musik nicht, sondern entwickelt sich unabhängig von ihr. Es gibt aber auch Momente, in denen, ja, sag ich mal, in die oft witzigen und anspielungsreichen Texte spielerisch in Tanz übersetzt werden. Denn die musikalischen Kompositionen, die besteht ja nur zum Teil aus diesen originalen Masks aus dem 16. Jahrhundert, sondern sind ja zum Teil auch zeitgenössische Kompositionen.
Da können wir gerade mal direkt reinhören in einen Musikausschnitt. Das klingt sehr nach Renaissance. Elisabeth Nering ist aber eine neue Bearbeitung von, wir haben den Namen ja schon genannt, Sharon Nova, die manche vielleicht noch unter dem Projektnamen My Brightest Diamond kennen.
Genau. Sharon Nova ist eine zeitgenössische amerikanische Komponistin. Ich muss zugeben, für mich ist sie die totale Entdeckung von heute Abend. Die hat neben vielen anderen Sachen auch eine Oper geschrieben, die sich auf diese besagte musikalische Praxis der Masks bezieht und in der sich so Renaissance- und Barockklänge, ja, ich sage mal, mit zeitgenössischen Sprengseln vermischen, in der Renaissance und Barock anklingen, aber auf spielerische, witzige, variantenreiche und auch sehr fantasievolle Weise gebrochen werden und dann daraus doch eine sehr zeitgenössische Musik mit Instrumentalteilen, aber eben auch Gesang entsteht. Und in dieser Oper treten 5 Allegorien auf, darunter die Liebe, die Hoffnung und der Tod. Und diese Allegorien in den Texten sind auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Und da gibt es so witzige Sachen wie ein Fanbrief wird gesungen an Britney Spears, in dem es um die Sehnsucht nach Verbindung geht. Also die Musik von Sharon Nova selbst schon changiert zwischen Ernst und Ironie und sie wird hier an diesem Abend mit kurzen Stücken eben dieser historischen Masks zusammengebracht.
Und was ist mit der Choreografie? Orientiert sich denn der Tanz auch an der historischen Aufführungspraxis? Also ist das auch irgendwie so ein gemeinsamer höfischer Tanz, der da stattfindet?
Also ich sag mal ja und nein zugleich. Es gibt zu Beginn sehr wohl Momente, in denen das höfische, das Gezierte, das Frivole, das Verspielte irgendwie anklingt. Aber insgesamt ist es doch eine Bewegungssprache, die sehr geerdet ist und zugleich auch sehr fließend. Als Choreografin ist Renate Graziadei stark vom Postmodern Dance beeinflusst, vom amerikanischen Postmodern Dance. Und das sieht man auch in diesem Stück, in diesen 18 kurzen Choreografien, die sie zusammen mit den Tänzerinnen und Tänzern erarbeitet hat. Der Tanz hat insgesamt eine große Lässigkeit. Er vereint einerseits Präzision und andererseits Entspanntheit. Er basiert auf Bewegungsmustern, die man so als Ziehen, Streben, Schöpfen, Strecken, sich ausstrecken, aufrichten oder auch sich auspendeln beschreiben könnte, der immer wieder so aus den Schultern oder aus den Hüften kommt. Und dann gibt's eben auch immer wieder Momente, in denen die Inhalte der Texte in den Tanz übersetzt werden auf ganz humorvolle Art und Weise, wenn es um Annäherung, um Missverständnisse oder Sehnsüchte geht.
Und ist das ein rein ästhetisches Vergnügen oder gibt es auch ja eine Message an diesem Tanzabend?
Ja, ich würde sagen, allein durch die Musik von Sharon Nova ist die inhaltliche Basis ja schon da. Es geht, ich sagte schon, auf ironische, aber auch spielerische Weise um das große Ganze, um den Platz in der Welt, um die Liebe, um die Suche nach Sinn, um die Verbindung von Menschen untereinander. Aber es geht in dieser Aufführung heute Abend auch, und das macht diesen Abend so ganz wunderbar, eben finde ich schon um ein sehr zeitgenössisches Zusammenspiel von Tanz und Musik, das eben ganz mühelos und ganz unprätentiös entsteht in diesem ja, großen Ganzen und mit uns gemeinsam. Also es war ein Abend, der nicht nur mir, sondern dem ganzen Publikum sehr gefallen hat. Auf jeden Fall war der Schlussapplaus sehr warm und sehr herzlich.
Elisabeth Nering war für Fazit bei A Mask for the Multiverse im Berliner Radialsystem, choreografiert von Labor Gras zusammen mit dem Ensemble Continuum. Morgen und übermorgen sind weitere Vorstellungen.
Fazit.
KI und die Zukunft der Kunst.
In unserer Weihnachts- und Jahreswechselserie geht es heute um die Zukunft des Kinos. Einige werden sich erinnern an den monatelangen Streik der Drehbuchautorinnen und auch der Schauspieler in Hollywood letztes Jahr. Es ging um den Einfluss unter anderem von künstlicher Intelligenz auf die Filmbranche, verbunden mit Befürchtungen eines massiven Arbeitsplatzabbaus. Denn dass Stimmen durch KI ersetzt werden können, ist ja schon lange klar. Dass ganze Videoclips künstlich generiert werden, das zeigen Programme wie Sora. Und auch das wird in Hollywood natürlich ganz genau verfolgt. Antje Sieb aus Los Angeles.
Kino ohne Schauspieler, Regisseure und Kameraleute. Nein, so weit sind wir bisher nicht. Das sagt doch Joey Flynn von OpenAI bei der Präsentation von Sora.
Wer erwartet, dass man bei Sora nur auf einen Knopf drücken muss und es kommt ein Kinofilm raus, der liegt falsch.
Duncan Crabtree Ireland, geschäftsführender Direktor der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA, sieht das genauso. Mit Sora erstellte Videos seien zwar beeindruckend anzusehen, aber am Ende doch ziemlich eingeschränkt. Kein Ton und nur sehr kurze Videoschnipsel.
You know, it's extremely limited. Its technology is impressive, but for example, it doesn't generate any form of audio. It is limited to very brief clips.
Denn auch wenn das Videotool mit Spannung erwartet wurde, künstliche Intelligenz hat beim Generieren von Videos immer noch ein paar generelle Probleme. Holly Willis ist Professorin für Film und Medien an der University of Southern California und probiert KI im Film mit ihren Studenten aus.
Getting consistency with characters is very difficult and then adding kind of speaking voices is really difficult.
Eine Hauptfigur immer wieder gleich hinzubekommen sei nicht so einfach und sie zum Sprechen zu bringen auch nicht. Auch bei komplexen Bewegungen kommen die Systeme an ihre Grenzen. Trotzdem ist Holly Willis fasziniert davon, was einige Filmemacher mit den Videotools zustande bringen. Gerade erst hat sie ein Festival in Los Angeles mitorganisiert. Gezeigt wurden unter anderem mit künstlicher Intelligenz erstellte Kurzfilme. Was mich fasziniert, ist, wenn in solchen Werken die Unzulänglichkeiten ausgenutzt werden. So eine verschwommene, fehlerhafte Ästhetik. Manche Filmemacher nutzen diese Pannen der künstlichen Intelligenz, um wirklich beeindruckende Filme zu produzieren. Für unabhängige Filmemacher kann die künstliche Intelligenz ein Mittel sein, um Filme zu machen, die sie ohne Studio und entsprechende Gelder nie machen könnten. Oder man kann etwas ausprobieren, das technisch bisher unmöglich war. Trotzdem herrscht Einigkeit in Hollywood, künstliche Intelligenz wird Jobs kosten. Um das Schlimmste zu verhindern, haben Schauspieler und Drehbuchautoren im vergangenen Jahr monatelang gestreikt. Sie haben etwa erreicht, dass die Studios nicht einfach künstliche Intelligenz nutzen können, um Schauspieler und ihre Stimme zu reproduzieren. Das geht nur mit der Einwilligung der Betroffenen. In Kalifornien und einigen anderen Bundesstaaten ist das mittlerweile auch schon Gesetz. Die Gewerkschaft kämpft jetzt für eine US-weite Regelung, erklärt Duncan Crabtree Ireland.
And we currently have a bill pending in Congress to try and incorporate the concept of informed consent for the use of anyone's image, likeness or voice into federal law.
Bisher wird KI in Hollywood schon gerne genutzt, um Schauspieler jünger zu machen. Harrison Ford im letzten Indiana Jones Film oder Tom Hanks im Film hier.
We did use a form of AI.
Wir haben KI angewendet und zwar mit einem superschnellen Computer, der mit Fotos von uns aus dem ganzen Leben gefüttert wurde. Wir haben also die Szene gedreht, so wie wir waren, und konnten sofort sehen, wie wir dabei als 17-Jährige aussehen.
Theoretisch könnte man mithilfe von KI auch komplett künstliche Schauspieler erstellen, die niemandem ähnlich sehen. Die würden wahrscheinlich erstmal keine Hauptrolle spielen, könnten aber Komparsen ersetzen, Schauspieler, die nur im Hintergrund auftauchen. Nicht nur Schauspieler und Drehbuchautoren sehen ihre Jobs in Gefahr. Wer an Animationsfilmen oder Special Effects arbeitet, macht sich mindestens genauso viele Sorgen. Sam Tung hat für seine Gewerkschaft, die Animation Guild, in der KI-Taskforce Verhandlungen geführt. Gerade haben sie Verträge verhandelt, die auch Klauseln zur künstlichen Intelligenz enthalten. Sam Tung ist allerdings noch skeptisch, ob KI in den Filmen der Zukunft wirklich so eine große Rolle spielen wird. Da sei auch viel Hype dabei, sagt er.
I think it's vastly overhyped. And again, the copyright problem, I think, is massive.
Und das Problem der Urheberrechte. Mehrere Verlage haben zum Beispiel Firmen wie OpenAI oder Microsoft verklagt, weil sie sagen, die Entwickler hätten geschützte Daten benutzt, um ihre Modelle zu trainieren. Das ist auch ein Grund dafür, dass viele Künstler in Hollywood überhaupt nicht gut auf künstliche Intelligenz zu sprechen sind. Sam Tung selbst entwickelt zum Beispiel Storyboards, ein Schritt auf dem Weg vom Drehbuch zum Film.
To get more work, right? I have to put my work on the internet, right?
Um meinen nächsten Kunden zu gewinnen, stelle ich meine Arbeit ins Internet und da wird sie dann von den KI-Firmen genutzt, um ihre Modelle zu trainieren. Damit grabe ich mir mein eigenes Grab auf eine Art, die sich sehr ungerecht anfühlt.
Gerade für Jobeinsteiger ohne viel Erfahrung werde es in Zukunft wahrscheinlich weniger Chancen geben in Hollywood und damit auf lange Sicht auch weniger erfahrene Fachleute, warnt der Gewerkschaftler. Denn die werden weiterhin gebraucht werden, da sind sich viele in Hollywood ziemlich sicher. Auch wenn Sam Altman von OpenAI prophezeit, Sora würde immer besser werden.
It's early. It's gonna get a lot better.
Denn selbst wenn KI irgendwann in der Lage sein sollte, auf Knopfdruck einen kompletten Kinofilm abzuliefern, warum sollte den jemand sehen wollen, fragen in Hollywood viele. Denn entscheidend sei doch die menschliche Kreativität, und die menschliche Perspektive, die dahinter stecke, sagt Sam Chung.
Ich glaube, die meisten im Publikum wollen lieber die Perspektive eines Künstlers.
Nur, dass wir etwas können, heißt ja nicht, dass wir es machen sollten, ergänzt Gewerkschaftschef Crabtree Ireland.
Also an vielen Stellen könnte sie wohl zum Einsatz kommen, die künstliche Intelligenz in der Filmbranche, und viele Fragen sind ungelöst. Morgen Montag, den 30. Dezember, geht es in unserer Reihe KI und die Zukunft der Kunst um künstliche Intelligenz als Übersetzungstool. Einen ganz anderen Zugang zum Film fand unser Kollege Christian Gampert bei einer Reise nach Israel. Dort besuchte er mit einer Gruppe von Filmproduzenten unter anderem die Kleinstadt Sderot in der Nähe des Gazastreifens. Dort gibt es eine Cinemathek, eine Filmhochschule und ein Filmfestival. Der 7. Oktober 2023, der steckt auch hier allen noch in den Knochen. Und die Frage, wie man das Pogrom künstlerisch aufarbeiten kann. Ansätze gibt es, etwa eine filmische Annäherung an das Geschehen.
Tamir Hod leitet das Cinema South Festival in Sderot, das 2001 entstand, um Arbeiten von Filmstudenten zu zeigen. Mittlerweile ist es eines der größten Filmfestivals in Israel. Tamir hat dafür im November ein Programm gemacht, das sich unter dem Titel The First Person Perspective vor allem mit dieser Region nahe dem Gazastreifen befasste. Auch mit der Frage, wie haben die Bewohner den 7. Oktober erlebt? Für Tamir Hod ist klar, nichts wird heilen, bevor nicht alle Geiseln aus Gaza zurückgekehrt sind. Wir sind noch mitten im Trauma, aber wir haben Hoffnung. Etwa 70% der Bevölkerung sind jetzt wieder zurückgekehrt, um hier in Sderot zu leben. Außer den Kibbutzim, deren Häuser zerstört sind. Im nächsten Juni soll hier wieder ein großes internationales Festival stattfinden. Im Moment aber konzentriert man sich auf die Produktion von Kurzfilmen. Vor 2 Wochen haben die ersten beiden weiblichen Regisseure der Filmschule ihre Dreharbeiten abgeschlossen. Sie sind Beduininnen. Diese beiden Filme erzählen von der Komplexität solcher Biografien, denn viele Menschen hier in der beduinischen Diaspora im Negev und im Süden haben Verwandte in Gaza. Sie machen sich natürlich Sorgen um ihre Familien, während sie selber aus dem Gazastreifen beschossen werden. Wir wollten von diesen Nachbarschaftsproblemen erzählen, die auch existenzielle Probleme sind. Auch Tamir Hod hat einen bombensicheren Schutzraum in seinem Haus für die Familie. Aber irgendwann klappt die Strategie aus Roberto Beninis Film La Vita è Bella, das Leben ist schön, nicht mehr, also den Kindern zu erzählen, das alles sei nur ein Spiel. Dass es ernst ist, zeigt ein gerade fertiggestellter Film, der aus der Zusammenarbeit der Rots mit amerikanischen Partnern hervorging. Trust, Vertrauen, ist der erste Teil eines Fiction-Episodenwerks von Daniel Finkelman, das auf Tatsachen basierend vom Überleben am 7. Oktober berichtet. Die im Kibbutz Be'eri lebende Sonderpädagogin Aya bricht früh morgens zu ihrem Radrenntraining auf und wird vom Vormarsch der Hamas-Terroristen überrascht. Auf der Suche nach einem Versteck trifft sie den israelischen Araber Hisham, einen Beduinen. Sie verbergen sich gemeinsam, aber Aya ist sich unsicher, auf welcher Seite ihr Begleiter steht, bis der per Handy seinen Vater zu Hilfe ruft, der die beiden mit dem Auto aus der Gefahrenzone holt. Der Film arbeitet mit allen Tricks der Suspense und ist in der weiblichen Hauptrolle mit Naomi Lvov prominent besetzt. Der echte Hisham war bei der Vorführung anwesend und sagte, dass die Hamas weder den Islam noch die Interessen der Palästinenser vertrete. Wahre Muslime seien anders. Dieser Film wird in der israelischen Gesellschaft den Zusammenhalt stärken, indem er zeigt, dass es gute Muslime gibt. Es gibt viele Muslime, die zum Leben in der israelischen Gesellschaft beitragen. Es gibt Muslime, die Ärzte sind und Soldaten oder Polizisten. Sie unterstützen diesen Staat und wir haben keinen anderen. Es stärkt diese Gesellschaft, dass Juden und Muslime zusammen sind und ich definiere mich selbst als Israeli. Tamir Hod, der Festivaldirektor, beklagt die hohen Opferzahlen in Gaza und wünscht sich ein baldiges Ende des Kriegs. Wer der Gesprächspartner auf der anderen Seite Seite sein könnte und wie eine palästinensische Selbstverwaltung aussehen soll, kann allerdings auch in Sderot niemand sagen. Tamir Hod meint, die Pro-Palästina-Demonstranten in den europäischen Universitäten sollten einmal nach Sderot kommen. Niemand überblickt die Lage. Keiner kann beurteilen oder kritisieren, was hier passiert, ohne hier zu sein. Wenn ich die Solidaritätscamps an den Universitäten sehe, die wissen nicht, worüber sie reden. Sicher ist nur, dass am 7. Oktober ziemlich viele Israelis ermordet wurden, die sich für die Sache der Palästinenser stark gemacht haben. Absurdität der Geschichte.
Eindrücke aus der Rott in Israel. Dort war Fazitautor Christian Gambert unterwegs und sprach mit Filmschaffenden.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Für das Unwort des Jahres 2024 hat die Jury der sprachkritischen Aktion mehr als 2800 Einsendungen erhalten. Nach Neujahr würden die rund 600 vorgeschlagenen Begriffe danach eingeteilt, ob sie der Definition des Unworts entsprechen oder nicht, sagte die Sprecherin der Jury Spieß. Wörter würden zu Unwörtern, wenn sie etwa der Menschenwürde widersprechen, diskriminierend oder beschönigend sein, so die Sprachjury. Das Unwort des Jahres soll am 13. Januar in Marburg bekannt gegeben werden. Im vergangenen Jahr war es der Begriff Remigration. Seit dem unerwarteten Tod des Intendanten der Berliner Volksbühne René Polesch wird nach einer passenden Neubesetzung gesucht. Berlins Kultursenator Cialo macht nun Hoffnung auf einen neuen Intendanzstart für die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz noch vor 2027. In einem Interview mit der Deutschen Presseagentur betonte der CDU-Politiker, dass es nicht nur um eine Stellenbesetzung gehe, sondern auch um die zukünftige Ausrichtung des Hauses. Der Regisseur und ehemalige Volksbühnenintendant Frank Kastorf hatte das Haus 25 Jahre lang geleitet und sehr geprägt. Es brauche daher eine neue künstlerische Handschrift für die Zukunft, die die DNA des Hauses berücksichtige, so Cialo. Im nächsten Jahr wird es keine Neuauflage des ZDF-Showklassikers Wetten, dass geben. Das bestätigte ZDF-Senderchef Norbert Himmler gegenüber der Deutschen Presseagentur. Der Intendant ließ zugleich offen, ob es in Zukunft doch noch einmal zu einem Revival kommen könnte. Das ZDF hatte den Showklassiker aus den 1980ern im Jahr 2014 auch wegen sinkender Quoten eingestellt. 2021 gab es eine Retro-Show und es folgten zwei weitere Ausgaben 2022 und 2023 mit über 12 Millionen Zuschauern. Wetten, dass zählt zu den Shows, die als TV-Lagerfeuer bezeichnet werden. Das sind Formate, die auch in Zeiten von Mediatheken und zeitversetztem TV-Konsum als Live-Format noch Millionen Menschen um den Fernseher scharen können. In Sachsen-Anhalt ist 2024 die Zahl der archäologischen Grabungen auf über 550 gestiegen, einschließlich archäologischer Erkundungen. Unter anderem wurden zwei rund 6000 Jahre alte überhügelte Totenhäuser auf dem Gelände entdeckt, auf dem künftig der US-Chip-Hersteller Intel in Magdeburg ein Werk bauen könnte. Die Wiederentdeckung der Malerbacher Wallfahrtskapelle war ein besonderer Fund zum 500. Jahrestag des Bauernkriegs. Zudem war es Wissenschaftlern zum ersten Mal gelungen, den Herstellungsprozess der über 3600 Jahre alten Himmelsscheibe von Nebra umfassend zu analysieren. Die Bronzescheibe gilt weltweit als die älteste Darstellung konkreter Himmelsphänomene.
Wohnungsnot, Pritzker-Preis, Hochhauspreis, nachhaltiges Bauen. Auch dieses Jahr 2024 hat seine Architekturthemen, auch seine Highlights gehabt, über die ich schon vor ein paar Tagen mit dem Publizisten Gunnar Klack sprechen konnte. Damit noch etwas klarerer Stimme. Hallo erstmal.
Hallo.
Die großen Architektenstars, heißt es immer, sind gar nicht mehr so gefragt, aber sie gibt es ja immer noch. Den Pritzker-Preis hat dieses Jahr Riken Yamamoto bekommen. Hat man sich da auch für einen Superstar entschieden?
Ja, also Pritzker-Preis und Star-Architektur gehören ja so ein bisschen zusammen wie Hollywood und die Oscar-Verleihung. Und das ist ja erstmal nicht verkehrt, auch wenn das vielleicht mit unserem Leben nicht so viel zu tun hat. Das ist nun mal ein Teil der Architekturwelt. Und dieses Jahr wurde der an Riken Yamamoto verliehen, einen japanischen Architekten, der jetzt nicht so bekannt ist in Europa und vielleicht nicht der größte Architekturstar, ist aber ein sehr verdienter Architekt. Und ich glaube, der Grund, weswegen ihm dieser Preis verliehen wurde, ist eine Sache, dass er an Ideen und an den guten Ideen der modernen Architektur der 60er und 70er Jahre weitergearbeitet hat. Er hat jetzt keine spektakulären Museums- und Regierungsbauten geplant, aber er hat eine Sache gemacht, die ich sehr interessant finde und auch toll, nämlich er hat weiter daran gearbeitet, wie kann man Großstrukturen bauen, ohne dass sie monoton und erdrückend werden. Und er hat eigentlich immer große Strukturen gebaut, Universitätsbauten, Bürobauten und auch Wohnsiedlungen, die alle eigentlich große Bauvolumen sind, aber eine tolle innere räumliche Struktur haben, Vielfältigkeit, wo man eigentlich sagen kann, dieser Architekt plant nicht, der baut nicht mit Beton, mit Stahl, mit Glas, mit Holz, sondern eigentlich baut er mit dem Raum dazwischen. Das ist sein Baumaterial. Ich finde ganz toll, die Universitätsbauten, aber auch die Wohnsiedlungen sind wirklich sehr toll. Also sozusagen das Beste, was man da machen kann.
Damit sind wir vielleicht auch bei den Neubauten des Jahres 2024. Haben Sie einen Lieblingsneubau?
Ja, auf jeden Fall. Also da sind wir allerdings wieder bei den Star-Architekten zurück. Aber es ist nun mal wirklich ein ganz tolles Gebäude. Also das Kinderspital in Zürich von dem Architekturbüro Herzog und Dämmerung. Und Herzog und Dämmerung, klar, ganz große Namen in der Architektur. Gerade auch in Berlin heiß diskutiert wegen des Neubaus für das Museum der Moderne neben der Nationalgalerie. Aber dieses Kinderspital, was die in Zürich gebaut haben, ist ein wunderbarer Krankenhaus-Neubau, der einfach ganz tolle und auch kindgerechte Räume bietet. Es wurde viel Holz verbaut. Es ist eine Betonkonstruktion, aber es ist sehr viel Holz verwendet. Also es gab einen Architektur-Candy-Storm für dieses Kinderspital in Zürich. Und was ich auch hervorheben möchte, ist, dass die Architektin Christine Binswanger ein ganz fester Teil in diesem Büro Herzog und Dämmerung ist, eigentlich seit Anfang der 90er Jahre dabei, das ist die Projektarchitektin dafür. Und wo wir jetzt schon vorher über alte Männer geredet haben, finde ich es auch ganz schön, irgendwie, dass das Architektur-Highlight des Jahres 2024 von einer Frau kommt.
Ansonsten ist es ja hier im Radio häufig so, wenn wir über Architektur reden, dann reden wir auch über Historisches. Und da gibt es ein Ereignis, das jetzt erst wenige Wochen zurückliegt, was mit sehr historischer Architektur zu tun hat, nämlich die Wiedereröffnung von Notre Dame. Ist das ein Beispiel, was vielleicht auch in architektonischer Hinsicht interessant ist, weil es sowas wie eine perfekte Rekonstruktion mit moderner Technologie ist?
Es ist auf jeden Fall sehr faszinierend. Es ist auf jeden Fall sehr bezeichnend für unsere Zeit, dass vielleicht das wichtigste Architekturereignis eben eine perfekte Rekonstruktion war, nicht ein spektakulärer Neubau. Es gibt aber noch was anderes daran, nämlich es wurde am Anfang viel darüber diskutiert, wie teuer dieser Wiederaufbau sein wird und dass es auf einmal möglich ist, so viele Milliarden Euro für so ein Projekt aufzubringen, was an anderer Stelle fehlt. Trotzdem haben dort alle an einem Strang gezogen und dieses Projekt perfekt durchgezogen, ohne große Zeitverzögerung, ohne große Kostenüberschreitung. Das ist möglich, wenn alle an einem Strang ziehen. Und ich finde, dieses tolle Beispiel von diesem Wiederaufbau von Notre Dame zeigt uns eigentlich, dass viele Debatten über mangelndes Geld in öffentlichen Budgets ein bisschen verlogen sind, weil woran es eigentlich mangelt, ist der Wille. Also wenn alle sich einig sind, dass man große Projekte verwirklichen kann, dann kann man das und das kann auch sehr toll gelingen.
Interessant fällt mir dazu ein, ist, dass wir in diesem Jahr auch ein Jubiläum der Anna-Amalia-Bibliothek gefeiert haben. Geschlossen standen alle an einer Seite und haben diese Bibliothek wieder aufgebaut und wiederbelebt. Das war auch etwas, was in den Interviews, die wir dazu geführt haben, in diesem Jahr nochmal hervorheben konnten.
Ja, also ich glaube, vor allen Dingen zeigt sich daran ein anderer Aspekt der Wiederaufbauten, dass Wiederaufbauten an sich und Rekonstruktionen überhaupt nicht kontrovers sind, wenn sie sofort danach geschehen. Also in der Brand von Notre Dame oder der Bibliothek, das war ein sehr banales, zufälliges Ereignis. Wenn da jetzt wichtige weltgeschichtliche Ereignisse zwischengelegen hätten, dann hätte man drüber diskutieren müssen, Moment mal, ist es vielleicht wichtiger, diese Geschichte zu reflektieren? Und deswegen würde ich sagen, je banaler der Zerstörungsgrund, desto originalgetreuer der Wiederaufbau.
Das ist eine wunderbare These, die merken wir uns. Gehen wir nochmal kurz zurück nach Frankreich, nach Paris. Diese Stadt Paris haben wir ja auch sehr genau angeschaut, übers Fernsehen die meisten von uns in diesem Jahr, weil dort eben die Olympischen Spiele stattgefunden haben. Wenn es um Olympische Spiele und Architektur geht, dann wird immer diskutiert, wie nachhaltig ist das eigentlich?
Das wird jetzt diskutiert. Aber lange Zeit, in den letzten 50 Jahren oder im 20. Jahrhundert, wurden Olympische Spiele und die dafür errichteten Bauten ganz anders diskutiert, als ein Zeichen der Völkerverständigung, als ein Zeichen des Aufbruchs in eine neue Welt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Japan, Italien und Deutschland wieder aufgenommen in die internationale Gemeinschaft. Von dieser Diskussion sind wir heute ganz weit weg. Und früher war es einfach so, dass sich Städte den Olympischen Spielen angepasst haben. Und ich finde, man hat in Paris gesehen, in welche Richtung es geht. Nämlich, dass jetzt sich die Olympischen Spiele den Städten anpassen. Und selbst wenn es diskutiert wurde, ob die Seine sauber genug war oder nicht, was ich erinnere von den Olympischen Spielen, sind Bilder, wie irgendwie die Fechtwettbewerbe im Grand Palais stattfanden. Auch eine tolle Restaurierung, die dieses Jahr fertiggestellt wurde. Und ich glaube einfach, man kann keine ultimative Bilanz ziehen, wie nachhaltig Olympische Spiele sind, sowohl ökologisch als auch ökonomisch. Weil das Schlimmste an diesen Olympischen Spielen ist ja, wenn sie ganze Städte ökonomisch nachhaltig negativ beeinflussen. Wenn wir über Nachhaltigkeit reden, wir reden ja nicht nur über die ökologische Nachhaltigkeit. Wir wollen ja auch, dass die Leute nicht hinterher alle pleite sind. Deswegen ganz toll, sozusagen, dass Paris gezeigt hat, in welche Richtung es gehen kann.
Stichwort Pleite. Wenn es ums Bauen geht, geht es auch um Kosten. Es gab in diesem Jahr einen interessanten Vorstoß, fand ich, der leider dann gesetzlich doch, glaube ich, wieder versandet ist, nämlich der Gebäudetyp E. Eine Initiative, die, soweit ich weiß, sogar aus der Architektenszene kam, war der Versuch, die Normen, die wir für das Bauen haben hier in Deutschland, in Teilen etwas zurückzunehmen. Habe ich das richtig erklärt?
Ja, natürlich. Also sehr passend, das Jahresende zum Jahresrückblick zu machen, weil ich glaube, die Initiative wurde im Dezember 2023 gestartet und ist eine Initiative der Architektenkammer Bayern gewesen. Und letztendlich, also ich erzähle das einmal kurz, was das war. Es war eine Gesetzesidee zum Gebäudetyp E, dass man einen gesetzlichen Rahmen schafft, in dem Gebäude gebaut werden dürfen mit weniger strengen Auflagen. Das ist etwas gewesen, was es für private Bauherren schon immer gab. Wenn ich als Architekt mich mit dem Bauherrn vereinbart habe darüber, dass ich etwas baue, was nicht allen Normen entspricht und mir das von dem unterschreiben lasse, dass er das okay findet, dann war es schon immer möglich, ein Gebäude sehr einfach zu bauen. Das ist etwas, was aber nicht möglich war, wenn man jetzt ein öffentlicher Auftraggeber, eine Wohnungsbaugesellschaft oder ein Investor war. Und die Idee dieses Rahmenregelwerks Gebäudetyp E war nun, das bereits existierende, kleine rechtliche Tool dafür, so ein bisschen zu überführen in etwas Formelleres, dass jetzt auch zum Beispiel Städte mit diesem Gebäudetyp E vielleicht ihre Schulen besser sanieren können. Also ich glaube nicht, dass dieser Gebäudetyp E ein Allheilmittel ist, um den Wohnungsbau zu retten. Aber ich glaube, es ist sehr sinnvoll für Gemeinden, die zum Beispiel Schulbauten und öffentliche Bauten sanieren wollen. Auf einmal haben sie damit eine Möglichkeit zu sagen, okay, wir berufen uns hierauf auf diesen rechtlichen Rahmen Gebäudetyp E und dann führen wir dieses Gebäude etwas einfacher aus und werden hinterher nicht von allen verklagt.
Und dieses Stichwort einfacher bauen heißt dann was? Also das muss man vielleicht auch nochmal erklären. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt ungedämmte Bruchbuden erstellen können und das sozusagen die neue Norm wird. Darum ging es nicht.
Nein, also es ist einfach so, dass die Gesetzeslage in Deutschland so ist, wenn man etwas baut als Architekt, was nicht allen DINs, also deutschen Industrienormen, entspricht, kann man hinterher eventuell verklagt werden und dafür haftbar gemacht werden. Nun sind aber diese ganzen Normen nicht alle aus der Praxis geboren, sondern auch teilweise sehr ambitionierte Richtwerte, gerade beim Schallschutz. Und so ein tolles Beispiel ist dafür, dass wenn ich ein Gebäude plane, eine gewisse Deckenhöhe habe, dann reicht eine gewisse Menge an Beton aus, damit alles stabil ist und brandsicher und wunderbar. Und dann müssen aber noch 4 Zentimeter Beton drauf, damit dieser perfekte Schallschutz realisiert wird. Das bedeutet auf einmal, wenn meine ganzen Betonstützen werden dicker, das Fundament wird dicker und es wird ganz viel teurer. Nur damit ein perfektes Schallschutzlevel erreicht wird. Und vielleicht kann man ja auch mal irgendwie sagen, wir wollen nicht den Goldstandard erreichen, sondern wir geben uns mit ein bisschen weniger zufrieden, gerade bei diesem Schallschutz. Also das ist so absurd bei den ganzen Diskussionen um den Gebäudetyp E, wie oft da der Schallschutz vorkommt. Und jetzt kann man einfach nochmal ein bisschen den weiteren Blick schauen und sagen, das ist schlimmer deutscher Idealismus. Bevor wir es nicht perfekt machen, machen wir es gar nicht.
Ist das unser Schlusswort im Jahr 2024?
Unser Schlusswort ist, dass wir uns diese Ideen, die in diesem Gesetzesentwurf zum Gebäudetyp E drinstecken, zu Herze und zu Gemüte führen müssen und überlegen, was sie uns sagen. Und ganz ehrlich, auch wenn jetzt keine große Wende im Bauen dadurch bewirkt wurde, ist es so, dass im Rahmen dieser Debatte um den Gebäudetyp E auf eine Weise über diese Baunormen verhandelt wurde, wie ich sie lange nicht gehört habe. Also auf einem hohen, differenzierten Niveau. Und ich kann nur sagen, wenn das ein erster Stein ist auf unserem Weg oder ein erster Schritt auf unserem Weg dazu, differenzierter über unser Verhältnis zu Normen und Vorschriften nachzudenken, dann ist das auf jeden Fall eine super Sache.
Danke, Gunnar Clark, für diesen Rückblick auf ein paar Ereignisse und Diskussionen in der Architektur und in der Planung, die wir im Jahr 2024 hatten. Vielen Dank.
Vielen Dank für diese Einladung.
Was mir heilig ist.
Jedem ist wohl etwas heilig, auch Heinz Strunk. Vor vielen Jahren wurde er mit seinem autobiografischen Roman Fleisch ist mein Gemüse schlagartig zum Bestsellerautor. Es folgten dann zahlreiche weitere Romane, Podcast-Produktionen, Serien und die Verfilmung von Fatih Akin, Der goldene Handschuh. Und in diesem Jahr ist Strunks norddeutsche Antwort auf Thomas Manns Zauberberg erschienen mit dem Roman Zauberberg 2. Wir haben ihm diese Frage gestellt, die wir immer um die Weihnachtszeit stellen. Was ist Ihnen heilig?
Mir würde jetzt gar kein Beispiel einfallen, wo mir irgendwas richtig heilig wäre. Also da ich ja nun bekennender Atheist bin, ist im Bereich der Religion wenig zu holen. Aber ich würde mal sagen, so die Grundwerte, auf die wir uns hier in Deutschland einigen können, Stichwort Würde des Menschen und so weiter, da würde ich auch meinen Hans August drunter schreiben. Also dieser allgemeine Rechtsruck und dass wir jetzt, glaube ich, auch seit letztem Jahr, dass die Autokratien auf der Welt in der Überzahl wieder sind, das finde ich schon sehr traurig. Und ich hatte auch mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, was man gemeinhin als Wende bezeichnet, habe ich gedacht, dass die Welt sich auf dem Weg zum Besseren befindet. Und das scheint ja leider nicht der Fall zu sein. Das Grundgesetz, was ja im Wesentlichen basiert auf der, sagen wir mal, christlichen Ethik, da würde ich schon sagen, da sollte man sich drauf einigen können in Deutschland. Also das ist das moralische Gebot, das man unbedingt einhalten und achten muss. Es gibt ja von Kant den kategorischen Imperativ und er hat nach wie vor eine enorme Gültigkeit.
Der Schriftsteller Heinz Strunk in unserer Fazitserie Was mir heilig ist.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Die Welt am Sonntag hat Elon Musk die Möglichkeit gegeben, ihren Lesern zu erklären, warum er die AfD so richtig toll findet. Gerion Asmuth fasst in der Taz zusammen, was der Tesla-Mitinhaber bei der Konkurrenz so behaupten durfte. Deutschland habe es sich in der Mittelmäßigkeit bequem gemacht. Das Land taumle am Rand eines wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenbruchs. Die AfD sei die einzige Partei, die den Weg für mutige Veränderungen öffne, so Musk. Rechtsextrem könne die rechtsextreme Partei nicht sein, argumentiert Musk, weil AfD-Chefin Alice Weidel eine Partnerin aus Sri Lanka habe. Innerhalb der Redaktion der Welt war dieser Text so kontrovers, dass deren Chefin der Meinungsseite Eva-Marie Kogel von ihrem Posten zurücktrat und das dann auch noch per Tweet auf Elon Musks Plattform X bekannt gab. Für Matthias Alexander von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung allerdings kein Grund zur Aufregung, denn das alles soll nicht heißen, dass die Entscheidung, Musk ein Forum zu bieten, falsch gewesen wäre. Im Gegenteil, es ist sehr interessant, die Gedankengänge dieses mächtigen Mannes zu Deutschland nicht nur wie bisher in der Länge von Tweets, sondern in ausführlicherer Form dargeboten zu bekommen. Was daran allerdings so interessant ist, verrät uns der FAZ-Autor nicht, weil er sich dann doch lieber über das Rumgeeier der Welt lustig macht, beziehungsweise über die unbeholfenen Reaktionen deutscher Politiker zu Musks Text. Wesentlich interessanter ist da das, was der Taz-Kollege Asmuth unter dem Kündigungstweet der Weltmeinungschefin so an Reaktionen fand. Annabel Schunke, einst selbst Weltkolumnistin, ereifert sich, die Welt sollte solchen Journalistendarstellern, die ein Problem mit der Meinungsfreiheit hätten, keine Träne nachweinen. Kugel solle doch bei der Taz anheuern. Und die Welt selber äußert sich gar nicht zu diesem Thema, sondern erinnert uns durch Boris Profalla an Folgendes. 5 unbemannte Mars-Missionen will der Unternehmer und Trump-Vertraute Elon Musk bis 2026 zum roten Planeten schicken. Darauf sollen dann solche mit echten Menschen an Bord folgen. Der Weltautor hat sich zur Vorbereitung schon mal durch einen gerade erschienenen Bildband der NASA geblättert, denn immerhin wird der Planet schon seit 50 Jahren aus der Nähe fotografiert. Zu den eindrücklichsten, ja geradezu erschütternden Aufnahmen in Mars zählen turmhohe und tiefdunkle Dünen aus fein gemahlenem Vulkanstein. Und Schichten aus gefrorenem Kohlendioxid und Wasser bilden sich an den Polkappen, wobei das Kohlendioxid bei zunehmender Sonneneinstrahlung wieder gasförmig wird. Das klingt als Urlaubsziel wenig verlockend und auch Pofalla rät, vielleicht ist es besser, man überlässt den Mars auf Dauer den Robotern. Ob dieses Zitat nun allerdings als Kritik an Elon Musk, seinem Mars-Projekt, seiner Meinung zur AfD oder vielleicht sogar an der Redaktion der Zeitung Die Welt zu werten ist, bleibt unklar. Außerdem gibt es natürlich noch Jahresrückblicke in den Feuilletons zu lesen. Inga Bartels vom Berliner Tagesspiegel hat etwa ein außergewöhnliches Popjahr erlebt, wegen Taylor Swift, Billie Eilish, Beyoncé und Kolleginnen. Weil wir über die aber unmöglich noch einmal etwas lobrudeln können, konzentrieren wir uns auf die Verliererin im Tagesspiegel, weil die ja schließlich viel weniger gehört wurde. Der Flop des Jahres kam von Katy Perry, die mit 143 eigentlich ihr Comeback hinlegen wollte, aber den Zeitgeist komplett verfehlte. Zum lieblos dahingeklatschten Elektropop-Sound gesellen sich Texte, die aufgrund ihrer Beliebigkeit und Oberflächlichkeit nicht peinlicher sein könnten. Dem ist nichts hinzuzufügen, außer vielleicht eine Überschrift aus der Süddeutschen Zeitung, die wir allen Kritikerinnen und Künstlerinnen und auch den Feuilletonlesern für das nächste Jahr als Motto ans Herz legen wollen. Es geht doch um die Liebe.
Das war die Kulturpresseschau von Gregor Sander und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und eine angenehme Nacht.